Willkommen zum zweiten Audience Development Deep Dive 2023 von SpryLab Technologies und We Like Max. Unser Gast ist heute Professor Dr. Thomas Hess von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er ist dort Direktor des Instituts für Digitales Management und Neue Medien. Wir sprechen natürlich über ChatGPT, die Automatisierung und Personalisierung der Verlagsbranche und wir klären die Frage, wie die Branche eigentlich zukünftig Geld verdient. Wir, das bin ich, Christian Kallenberg und natürlich mein Co-Host Benjamin Kolb. Hallo Benny.
Guten Morgen, Christian.
Und jetzt geht's auch schon los. Hallo, Herr Professor Dr. Hess.
Hallo.
Es ist im Moment in aller Munde ChatGPT. Was denken Sie, wie sehr wird das die Verlagsbranche verändern?
Ich denke, ChatGPT in der Version, wie sie jetzt hier der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, ist vor allen Dingen erstmal ein Marketing-Tool. Ein Tool, das einfach in der Breite auch der Bevölkerung und auch interessierter Professional-Anwender zeigen kann, wie man heute mit Hilfe von trainierten KI-Anwendungen Texte oder auch Coding vereinfachen kann. Das ist, glaube ich, etwas, was man erstmal festhalten muss. Es ist technisch nicht neu. Es gab das. Aktuell ist die Version 3.5. Die 3er-Version gab es schon. Interessant könnte die nächste Version werden. Das ist also erstmal generell meine Einschätzung. Bezogen auf die Verlage glaube ich, dass ChatGPT in der frei verfügbaren Version nochmal darauf hinweist, dass es schon schrittweise in die Richtung geht, dass Inhalte, insbesondere Texte, durch die Unterstützung von Maschinen erstellt werden können. Im konkreten Fall glaube ich allerdings nicht bei ChatGPT, dass das bei Verlagen große Anwendung finden wird, weil gerade die Urheberrechtsfrage nicht wirklich geklärt ist. Ich vermute auch, dass die Anbieter das bewusst offen gelassen haben, um der breiten Bevölkerung, nicht Professionals, das zu zeigen. Für Medienunternehmen könnte da die nächste Version, die auch ansteht, ChatGPT 4, eigentlich das Interessante sein.
Haben Sie das eigentlich selbst schon mal ausprobiert?
Ja, habe ich schon. Also so aus meinem Interesse für die Medienbranche, aber auch als Hochschullehrer. Also man sieht schon, dass da interessante Texte kommen und an der Hochschule stellen wir sich die Frage, was ist zukünftig mit Formaten wie Seminararbeiten? Müssen wir da was umstellen? So aus beiden Interessen heraus habe ich mal geschaut.
Und müssen Sie was umstellen?
Ja, es wird wahrscheinlich, wenn das einigermaßen funktioniert, schon so sein, dass wir mittelfristig darüber nachdenken müssen, wegzukommen von Arbeiten, die einfach was zusammenfassen, was man am Anfang des Bachelors schon noch macht, hin letztlich zu Arbeiten, die weitergehen, nicht nur zusammenfassen und in der Aufbereitung, dass wir gehen, letztlich von Texten, die Studierende zusammenfassen und stellen, hin zu einem Dialog, weil das kann man mit der Maschine nicht machen.
Gibt es noch andere Arten von automatischer Textgenerierung, an denen Sie bei sich im Institut arbeiten?
Wir haben letztes Jahr, also 2022, eine größere Veranstaltung gehabt, nochmal eine Reihe von Medienunternehmen, Technologieanbietern, wo wir uns generell mal dem Thema KI in der Medienbranche gewidmet haben. Das gibt es mehrere Felder. Eins ist die Personalisierung von Inhalten, aber eins ist auch, und da geht es jetzt letztlich hier drum, um das Erstellen von Inhalten. Auch dort hat man gesehen, dass, sagen wir mal, die Technologienutzung schon aus so einem infantilen Modus rausgekommen ist. Also lange Zeit war es so das typische Beispiel, niederklassige Sportereignisse, 7-3 Parameter und die künstliche Intelligenz schreibt einen netten Text über die Kreisklasse-Begegnung. Das geht heute auch, aber es ist schon weitergegangen. Also heute kann man schon den Inhaltsschaffenden, nennen wir so oder sie so, doch umfassender unterstützen. Aber es ist so, auch wie in vielen anderen Bereichen der künstlichen Intelligenz, es ist absehbar, dass manche Aufgaben angereichert werden, aber sie werden sicherlich nicht von der Maschine ersetzt werden. Was die Maschine zum Beispiel überhaupt nicht kann, sind letztlich Meinungen zu generieren.
Genau, Sie hatten es gerade schon angesprochen, dass Sie da auf mehreren Feldern unterwegs sind, zum Beispiel auch dem Feld der Personalisierung. Wir haben uns letztens die Studie zu den Verlagstrends mit KPMG und MVFP durchgelesen. Das hatte ja das Fokusthema Personalisierung. Dort drin stand, dass nur 16% der befragten Verlage heute Personalisierung einsetzen. Inwieweit hat Sie denn dieses Ergebnis überrascht?
Ja, das hat mich schon überrascht. Und zwar, ich hätte eine geringere Zahl erwartet, also einen geringeren Prozentsatz. Und haben wir auch in der Studie, die ich damit begleitet habe, relativ breit nach Personalisierung gefragt. Also nicht nur Personalisierung, die Inhalte, die man so als Medienmensch erst im Fokus hätte, sondern auch Personalisierung der Kundenansprache. Und wenn man es breit interpretiert, was wir auch bewusst dort gemacht haben, dann halte ich, sagen wir mal, diese 60% in dem breiten Sinne schon für nachvollziehbar. Aber wie gesagt, es ist nicht der Inhaltebereich, sondern auch, das haben Sie sicher auch gesehen, die Bereiche, die vorne liegen, ist die Kundenansprache, also Interaktion zu Abrechnungsfragen und so weiter und nicht das eigentlich bereitstellende Inhalte.
Genau, das war ja das häufigste Beispiel, die Personalisierung im Newsletter-Versand. Da sehen wir ja deutlich noch Luft nach oben. Wo sind denn Sie denn die größten Potenziale im Bereich der Personalisierung für Verlage?
Ja, ich glaube schon, dass wahrscheinlich es richtig war, kaufmännisch gedacht, erstmal so diese Bereiche wie Kundeninteraktion, das sind die Quick Wins anzugehen, wo es halt komplizierter wird, aber was sicherlich der Kernbereich der Verlage ist, ist letztlich das Zusammenstellen von Inhalten für den Nutzer. Und ich glaube, das ist mir auch über die Studie nochmal klar geworden, es gibt da schon zwei Fälle. Es gibt den einen Fall, das ist der einfache Fall, wo letztlich ein Konsument oder ein Nutzer ein spezielles Interesse hat, zum Beispiel sich unterhalten zu lassen. Das, was wir bei Video- oder auch Audio-Streaming-Plattformen sehen. Also ich bekomme heute Abend vorgeschlagen, ich bin vom Tag müde, möchte einen Unterhaltungsfüller haben, kriege ich was. Das, sagen wir, ist bei den großen Technologieanbietern mit schon integriert, also technologiebasierten Medienanbietern. Also da sucht man etwas. Das ist ja nicht wesentlich anders, als wenn ich letztlich ein Konsumgut und wenn es ein Schrank ist. Der zweite Fall, das ist der kompliziertere und das ist der für Medienunternehmen natürlich publizistisch interessantere. Das ist am Beispiel von Nachrichten kann man das gut sehen, die periodische Bereitstellung von Inhalten. Also ich schaue auf ein Angebot und möchte letztlich periodisch informiert werden. Da ist die Frage, was man da personalisieren kann und sollte. Und da experimentieren ja Verlage auch schon. Da gibt es das Beispiel der FAZ, was wir auch hier in der Studie vorgestellt haben. Die sind von daher ganz interessant. Die bieten eigentlich ihre normale Seite an, aber den personalisierten Bereich als Add-on, also als Ergänzung des Normalen. Das heißt, der Nutzer bekommt das, was die Redaktion definiert, ist auch sehr wichtig und kann ergänzen zu Themengebieten oder auch interessant zu einzelnen Redakteuren sich Inhalte anschaffen.
Bei dem FAZ-Case ist es ja auch so, Sie haben es gerade schon erwähnt, die Redakteure nehmen eine teilweise händische Personalisierung vor, genauso wie der Nutzer selbst. Würden Sie sagen, dass das ein Übergang ist zu einer vollständigen automatisierten Personalisierung oder ist dieser Status quo auch das, was Sie für die Zukunft sehen?
Also für die kurz- und mittelfristige Zukunft sehe ich schon, gerade bei diesen periodischen Medien, dass der Anbieter bewusst Themen setzt. Das ist ja auch eine Aufgabe der Medienunternehmen, neben dem Schaffen inhalten, dass die Themen zu setzen. Das erwartet man ja auch von der FAZ zum Beispiel, genauso von der Süddeutschen. Ich glaube, dass die Redaktionen diese Hoheit letztlich nicht nehmen lassen werden. Die wollen Themen setzen, aufgrund einer Ausrichtung oder einer Bewertung von Nachrichten vor dieser Ausrichtung her. Und ich glaube, dass in dem periodischen Bereich es langfristig auch immer noch zu diesen Setzungen durch die Redaktion kommen wird.
Aber wie steht es um den Endkunden? Also in dem Beispiel mit der FAZ war es ja aktive Personalisierung. Das heißt, da hat der Konsument hat quasi seine Interessen ausgewählt. Was halten Sie denn von einer automatisierten Personalisierung in dem Bereich? Das heißt, dass eine KI quasi lernt, für welche Themen sich der Konsument begeistert und dadurch das Angebot der Redaktion entsprechend zusammenstellt. Ist das was mittelfristig einer aktiven Personalisierung überlegen wäre?
Ja, also technisch geht das natürlich. Also wie so genauso Sie es beschrieben haben, technisch vielleicht um einen Schritt zurückzugehen, heißt Personalisierung ja im typischen Fall, dass ich eine Leserhistorie habe und mir dann überlege, also das System, der Algorithmus überlegt sich, welche Endklassen von Nachrichten passt er oder sie denn und wähle dann den aus, der am besten passt. Das kann man, wie gesagt, auf Basis der Daten indirekt machen, dann fällt halt der Nutzer da rein oder da geht's schneller, man kann auch den Nutzer fragen, alles antwortet er nicht so gern. Also ich glaube schon, dass diese Priorisierung da ist, aber ich glaube, dass zwei Dinge ein bisschen dagegen sprechen. Einmal den bekannten Effekt, den wir auch aus traditionellen Medien, Printmedien zum Beispiel haben, wenn Sie die Zeitung durchgeblättert haben, stoßen Sie doch auf etwas, was nicht in Ihr Interessensgebiet geht. Also wenn Sie zum Beispiel normalerweise den Bereich Feuilleton sich nicht anschauen und durchblättern und doch was finden. Also dieses Überraschende würde wegfallen, wenn man das vollständig automatisiert. Und das Zweite ist, es könnten, das gibt eine lange Diskussion, auch in Kommunikationswissenschaft, sogenannte Blasen entstehen. Vielleicht zu dem Ersten. Es gibt, aber das ist noch nicht so ausgegoren, glaube ich, auch algorithmische Lösungen unter dem Stichwort Serendipity, die versuchen, diese Zufälligkeit von Auswahl wieder reinzubringen. Heißt also, Sie kommen in Ihren zwei Gebieten, nehmen wir an, Sie interessieren sich für Wirtschaft und für Sport. Da bekommen Sie Nachrichten oder auch Hintergrundberichte, so Inhalte zu einem Gebiet. Aber ab und zu wird nochmal was eingestreut, was aus dem Thema Finanzen, Reisen oder was kommt. Also das ist technisch noch nicht so weit, aber ich glaube, dass das wichtig ist, um, sagen wir, diese Überraschung mit reinzubringen. Und damit hängt dieses zweite Thema, was ich eben angesprochen hatte, zusammen, dass letztlich immer schon die Angst da war, dass bei einer starken Personalisierung die Nutzer in einzelne Bereiche sich abschauen, also Blasen bilden und in dieser Blase sich bewegen. Da sagt, ich bin jetzt kein Kommunikationswissenschaftler, aber sagt die Forschung dort, dass es wohl nicht so ist, dass früher auch schon ähnliche Blasen woanders existiert haben, aber es besteht zumindest das Gefühl bei Personalisierung, dass die Leute in einzelne, man kann es auch anders bezeichnen, Echokammern sich reduzieren. Also beide Sachen sehe ich schon. Die werden wahrscheinlich auch, die Diskussion darum werden auch das Thema Personalisierung im nächsten Jahr sicherlich mitprägen.
Genau, die sogenannte Filterbubble. Jetzt ist es aber so, dass natürlich die Algorithmen in der Personalisierung bei etwas komplexeren Recommender Engines natürlich genau diese Zufälligkeit wieder reinbringen können, um genau dieses Muster aufzubrechen. Sowohl diesen Überraschungseffekt für den User, dass er doch mal was entdeckt, was ihn interessiert, als auch diese Filterbubble nicht zu eng werden zu lassen. Das sehen wir ganz klar, dass das natürlich also mit relativ einfachen Mitteln auch möglich ist. Jetzt gibt es aber für uns bei unserem Produkt auch zwei verschiedene Ansätze, wie man diese Themen zusammenstellen kann. Zum einen natürlich themenbasiert, indem die KI sozusagen Themengebiete lernt und die Interessen des Users lernt und das zusammenbringt. Oder aber das Verhalten von anderen Usern beobachtet und dort eben dann über gewisse Kohortenbildung eben das zur Verfügung stellt, was man auch von Amazon kennt. Sowas wie die User, die diesen Schrank gekauft haben, haben auch sich diese Kommode angeschaut. Wie bewerten Sie die beiden Ansätze im Bereich der Nachrichten? Ist das was man ungefähr vergleichen kann und wo man einen klaren Favoriten sehen kann? Oder kann man das eigentlich gar nicht vergleichen?
Ja, also gerade um den zweiten Punkt zuerst zu nennen, das, was dahinter steckt, das kennen Sie auch, ist das Collaborative Filtering. Das heißt, der Algorithmus hat die Logik, man schaut sich zwei Nutzer an, schaut, was die gemeinsam haben und was der ergänzende Bereich ist und denkt, wenn die viel gemeinsam haben, das kann man natürlich über statistische Maße feststellen, dann empfehle ich auch den anderen Bereich. Ja, das glaube ich schon, aber wenn ich das jetzt, dass das geht, aber nicht, glaube ich, nicht im periodischen Bereich, also nicht bei den Nachrichten. Also das kann ich mir vorstellen, wenn es um Musik geht. Ja, ist nicht periodisch. Oder bei Videos, auch zur Unterhaltung und auch zur Information. Aber wenn ich mir den Nachrichtenbereich anschaue, ist mein Eindruck, dass man stärker, sagen wir mal, auf die höheren Kategorien gehen muss. Also man kann sagen, okay, es gibt so Themengebiete, Sie haben es ja auch so genannt, oder auch klassische Rubriken dann im Newsbereich. Ich glaube, dass es gut ist, dass man danach sortiert, auch gerne sich anschaut, was der Leser gemacht hat, aber dass man nicht weiter runterbrechen kann. Also nehmen wir ein Beispiel, wenn jemand sich aus irgendeinem Grund im Wirtschaftsbereich für eine spezielle Branche interessiert, nehmen wir mal an Luftfahrt, dann wird das System, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, sagen, also das ist jemand, der sich für Luftfahrt interessiert, aber das war vielleicht nur ein temporäres Interesse aus einem, was weiß ich, Investitionsgrund heraus oder aus dem beruflichen Kontext. Also mein Eindruck ist, dass die Medienunternehmen besser beraten sind, wenn sie im Newsbereich, in diesem Bereich, also im Bereich der periodischen Medien, etwas allgemeiner, dass sie wirklich auf Themengebiete, auf eher generelle Themengebiete setzen und nicht so genau runterbrechen, weil man einfach so unterschiedliche Nachrichten in dem Fall bekommt, dass es schwerfällt, das zu klassifizieren. Ich möchte vielleicht auch einen anderen Aspekt eingehen, den wir noch nicht hatten, oder zwei andere Aspekte. Einmal, was man durch Personalisierung natürlich verliert, ist das, was man früher so ein bisschen als Anschlusskommunikation bezeichnet. Also bedeutet, dass man am nächsten Tag im Kontext der Arbeit von Freunden und so weiter über das Fernsehereignis oder das Inhalteereignis letzten Abends spricht. Das verschwindet ein bisschen. Und einen zweiten Aspekt, den können wir vielleicht später mal vertiefen, öffentlich-rechtliche Anbieter, also nicht private Anbieter, haben natürlich ein bisschen andere Zielfunktionen. Die wollen ja gar nicht, oder sagen wir mal, etwas maximieren zum Beispiel, am Ende der Erlöse, sondern die wollen ja Relevanz schaffen. Und da ist es umso schwieriger, Personalisierung zu betreiben.
Sie meinten jetzt gerade diesen Lagerfeuereffekt, der jetzt auch im Zuge der WM häufig zitiert wurde oder jetzt beim Dschungelcamp gerade auf RTL, also als gesellschaftliches Bindemittel sozusagen. Und Sie haben Angst, dass das jetzt wegfällt. Das habe ich richtig verstanden, ne?
Ja, genau. Das ist genau der Lagerfeuereffekt. Das ist genau das richtige Bild dazu, dass wenn die Leute letztlich personalisiert etwas kommen, was erst ihren Interessen eher entspricht, dass sie halt doch in diese kleineren Segmente sich zerlegen.
Wir haben ja häufig als Interviewgäste Menschen zu Gast, die aktiv die Verlagsbranche gestalten. Sie sind ja, wenn ich das sagen darf, vor allen Dingen Beobachter. Deswegen kann ich Sie das fragen. Wer macht es denn besonders gut im Moment? Also was automatisierte Personalisierung, aber auch Inhaltegenerierung und so weiter angeht.
Ja, ich würde schon gerne jemanden nennen, aber ich sehe da noch nicht so die perfekte Lösung. Ich glaube, das Thema fängt an, deswegen hatten wir es letztes Jahr auch aufgegriffen. Wir hatten ja nicht zufällig den Fall der FAZ drin, nicht weil das so, man würde im Englischen sagen, sophisticated ist, was die machen, sondern weil das ganz gut widerspiegelt, der FAZ-Fall, wo die Redaktion jetzt im Newsbereich eine starke Bedeutung hat, wo es ein bisschen personalisiert ist, wo also der Nutzer und auch die Redaktion stark drangeführt wird. Also das Vorgehen finde ich von daher interessant. Das Zweite, was man da schon sagen muss, das ist natürlich für kleinere Anbieter auch, sag mal, von den erforderlichen Kompetenzen schon ein Problem. Also man muss die Daten aufbereiten, man muss, auch wenn es einfache Verfahren sind, implementieren, muss man auch die Leute erstmal bekommen, die das können. Auch wenn man sie vielleicht bezahlen würde, muss man sie erstmal bekommen. Also das ist schon etwas, was größere Anbieter erstmal ein bisschen üben. Und wie gesagt, das hatte ich auch immer wieder unterschieden zwischen periodisch, nicht periodisch. Gerade bei diesen periodischen Gütern, glaube ich, muss man die Spezifika der Medienbranche viel stärker mit einnehmen. Vielleicht noch ein Punkt, der mir gerade in den Sinn kommt. Es gibt ja Personalisierung auch in anderen Lebensbereichen als beim Content, bei den Medien. Und dort gewinnt neben dem Profil des Nutzers, geprägt durch seine Historie, auch sehr stark der Nutzungskontext an Bedeutung. Heißt also, übertragen auf die Medienbranche, ich bekomme eine Personalisierung, nehmen wir an, im Musikbereich, die richtet sich nach meiner Historie, was ich so sonst so gern gehört habe oder höher abstrahiert, welche Genres. Es fließt auch ein, ob ich das zum Beispiel mache, wenn ich unterwegs bin oder wenn ich zu Hause bin und auch welche Uhrzeit es zum Beispiel ist. Also neue Entwicklungen gehen dahin, dass diesen Kontext, das ist der Oberbegriff für diese ganzen Faktoren, diesen Kontext noch stärker zu betonen. Aber das ist auch alles letztlich Zukunftsmusik. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal vor vielen Jahren schon mal so ein Projekt mit einem großen Telekommunikationsunternehmen ausprobiert, wo wir auch versucht haben, sogar das auch technisch ein bisschen weiterentwickelt, die Emotionen des Nutzers zu erkennen. Also hat jemand positive oder negative Stimmung und entsprechend auch die Musikwahl zu steuern. Also zumindest damals wollte es der Kunde noch nicht haben.
Und aus welchem Grund wollte er das nicht haben? Also was war die Erkenntnis?
Ja, die Leute, das fühlen sich dann doch, also die mögen diese Ableitung aus dem Gesicht nicht. Ja? Mhm. Also dass das System erkennt, das hört so ein bisschen nach Big Brother an, das System erkennt, in welcher Stimmung man ist. Da haben wir gesagt, okay, man könnte das ja auch über die Herzfrequenz zum Beispiel machen. Das wollten die schon mal gar nicht. Also es ist eine, also rational betrachtet, der Nutzer wägt ab und sagt, was habe ich von der Personalisierung? Und was spricht dagegen in der Abwägung scheinbar, oder der gefühlte negative Aspekt, dass eine Maschine mich interpretiert, größer als das bisschen Anpassung.
Wir haben noch ein anderes Themengebiet, was wir mit Ihnen besprechen wollten. Und zwar ist es ja so, dass die Verlagsbranche bekanntermaßen unter dem Druck der sinkenden Printerlöse steht und dagegen kämpfen muss mit steigenden Digitalerlösen, mit welchem Geschäftsmodell auch immer. Am Anfang wurde sehr viel auf Werbung gesetzt. Werbung kam dann auch ein bisschen unter Druck. Und das neue Modell sind ja Paywalls. Also fast jeder Verlag, zumindest in Deutschland, probiert sich ja gerade irgendwie an Paywalls aus. Manche mehr und manche weniger erfolgreich. Wie ist denn Ihr Stand der Forschung auf diesem Gebiet? Also gibt es da irgendwelche besonderen Erkenntnisse, die man da ableiten kann für Paywalls? Sagen wir mal vielleicht auch mal ein bisschen dedizierter auf, es gibt ja Newsverlage, es gibt Magazinverlage, die unterschiedliche Bindungsstärke vielleicht haben. Gibt es da irgendwelche Ableitungen, die man jetzt schon sehen kann?
Ja, also da adressieren Sie natürlich eines der Grundprobleme der Informationsinhalteanbieter. Hintergrund ist auch klar, früher im Kontext des Gedruckten waren die Leute mehr bereit zu zahlen, da gab es die Kostenloswelle und ja, jetzt versuchen die Verlage seit eher 15 als 10 Jahren wegzukommen von dieser Kostenloslogik und auch das, was digital angeboten wird, doch noch mit einem Preis zu präsentieren. Hintergrund ist auch klar, die Vorstellung, dass man alles über Werbeerlöse realisiert, funktioniert nicht. Also ich sehe zwei Dinge. Das erste, heute ist das noch wirklich Positionieren von Inhalten hinter der Zahlschranke, ist ein Nischenthema. Und die Umsätze, die dort realisiert werden, sind homöopathisch. Die wachsen, aber sie sind wirklich klein und homöopathisch. Das ist so das Erste. Und ich würde jetzt nicht erwarten, dass das also im Durchschnittsfall, jetzt nicht bei der New York Times, aber im Durchschnittsfall eines Informations- oder noch konkreter als Nachrichtenanbieters nach oben geht. Also es ist, sag mal, ein Versuch. Und das zweite Bemerkung, man verliert natürlich auch ein bisschen an publizistischer Relevanz. Also wenn ich was hinter die Paywall stelle, dann sieht das erstmal nur ein kleiner Teil der Nutzer. Und viele Medienunternehmen im Newsbereich, Medienunterhaltungsbereich, im Newsbereich, definieren sich ja darüber, dass sie meinungsprägend sind. Also man muss immer überlegen, als Medienanbieter, wenn ich es hinter die Paywall stelle, ja, dann motiviere ich vielleicht meinen Nutzer, der sonst nichts zahlt, letztlich zu zahlen, also zum Beispiel ein Monatsabo einzugehen. Einzelverkäufe gibt es ja weniger, aber ich verliere ein bisschen Relevanz. Und natürlich, was ich auch verliere, wenn ich viel hinter die Paywall stelle, ich verliere Werbe. Also das ist schon ein komplexeres, in dem Sinne Optimierungsproblem, welche Inhalte man dahinter stellt. Ja, damit müssen wir erstmal wenden lassen. Also es ist, glaube ich, nicht so die heilsbringende Lösung, die man vielleicht dort, wenn man so auf diese Systeme schaut, die sind ja auch recht überzeugend gemacht, sondern es könnte mittel- bis langfristig Relevanz haben, aber es ist schon ein längerer Weg. Und weil ich hatte eben nicht umsonst ein Beispiel eines großen amerikanischen Newsanbieters angegeben, die gewinnen natürlich etwas, weil sie über die Sprache und die Marke weltweit sichtbar sind. Ob jetzt ein, nehmen wir das Gegenbeispiel, ein regionaler Newsanbieter am Ende des Tages wirklich, wenn er alles zusammenrechnet und auch die Investitionen sieht, ob der sich am Ende wirtschaftlich und vielleicht auch publizistisch besser stellt, da bin ich zumindest vorsichtig.
Wo sehen Sie denn die Zukunft der Verlagsbranche, wenn es nicht die Paywall ist und auch die Werberlöse, wie wir gerade gesagt haben, zurückgehen? Womit verdient die Branche künftig Geld? Oder gibt es die Branche langfristig gar nicht mehr? Machen das alles die Öffentlich-Rechtlichen?
Letzteres glaube ich weniger. Also es wird sicherlich eine Konzentration geben, das sieht man ja schon. Also es werden größere Verlagsgruppen entstehen, auch insbesondere vor dem Hintergrund der technologischen Investitionen und der Plattform, die man bauen muss. Das ist mein erster Kommentar dazu. Das zweite.
Das freut Benjamin Kolb sehr.
Ja. Das zweite ist natürlich, dass Verlage immer schon probiert haben, im betriebswirtschaftlichen Sinne zu diversifizieren, also wegzukommen von dem klassischen ich stelle Content bereit Geschäft. Das kann jetzt im traditionell sein, ich organisiere Reisen für meine Leser, das kann auch ein bisschen weitergehen. Also die Burda-Gruppe zum Beispiel ist ja oft kritisiert worden dafür, dass sie auch jetzt weit diversifiziert hat und auch sagt, Medium kann man alles transportieren, da kann man halt auch Informationen und Produkte diversifizieren und stark im E-Commerce angewurzeln. Aber ich glaube schon, dass letztlich so auf diesem Pfad Verlage etwas aufbauen müssen neben ihrem klassischen Content-Geschäft. Da gibt es auch jetzt mal jenseits der Tageszeit wirklich interessante Beispiele, wer das sehr gut gemacht hat. Jetzt im weiteren Mediensinne ist die Ravensburger Gruppe, also die kennt man auch von Kinderspielen und so weiter. Die haben letztlich auch noch ein Hardware-Geschäft dazugebaut. Also für kleine Kinder, wenn sie dann auch einen Stift, kaufen, auch wunderbar. Wenn sie draufblicken, dann Mut die Kuh. Also das ist etwas, was natürlich eine wunderbare Diversifikation ist. Also ich glaube, neben der Konzentration ist das Erschließen weiterer Geschäftsfelder eine strategische Option, die man einfach im Blick haben muss, auch wenn man es vielleicht gar nicht so mag.
Das heißt also, die Herausforderungen der Branche bleiben groß. Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Haben Sie diese Entwicklung schon 1997 vorausgesehen? Oder warum haben Sie nach Ihrer Zeit als Vorstandsassistent bei Bertelsmann der Branche wieder den Rücken gekehrt?
Ja, ich würde es andersrum sagen. Also ich war 2 Jahre bei Bertelsmann, das war genau zu der Zeit, als das Digitalgeschäft aufgebaut wurde. Gleichzeitig hatte ich immer noch im Hinterkopf, dass ich vielleicht in den wissenschaftlichen Bereich gehen sollte und ich habe das mitgenommen. Also ich habe dann als Postdoc in Göttingen und jetzt im Lehrstuhl in München eigentlich das Thema mitgenommen und habe versucht, das halt aus einer anderen Perspektive zu betrachten und auch deswegen einmal, weil die Medienbranche grundsätzlich interessant ist, sehr kreativ und gesellschaftlich wichtig, aber auch, weil die Medienbranche letztlich an der Speerspitze Digitalisierung steht. Also das größte erste Beispiel war ja Napster, also die Tauschbörse für Musik. Das hat mich immer schon fasziniert. Also ich glaube, wenn man die Medienbranche sich anschaut, was wir weitermachen in den anderen Branchen, dann sieht man schon viele Themen, die in vielen anderen Industrien erst später kommen.
Jetzt hat der Christian vorhin gesagt, dass Sie ja nur Beobachter wären in der Medienbranche. Das stimmt ja gar nicht ganz, denn Sie sind ja auch Mitherausgeber des vierteljährlich erscheinenden Magazins Medienwirtschaft. Wie sieht denn Ihre Aufgabe da genau aus?
Die Medienwirtschaft ist ein Periodikum, was Print und Online zur Verfügung gestellt wird, wo wir letztlich den Praktiker erreichen wollen, der sagen wir mal wissenschaftlich solide, aber doch relevante Ergebnisse lesen möchte. Also wir fassen dort Studien zusammen, die in der klassischen Wissenschaft gemacht wurden, auch zum Beispiel zum Thema Personalisierung und bereiten das alle für die Jahre und machen eine Art Qualitätskontrolle, so eine Art Gatekeeper-Funktion. Und so ist es, ist die Zeit damals noch als reines Printmedium vor 10, 15 Jahren schon länger entstanden. Wir sind ein Kreis von 5 Herausgebern auch im Moment wieder. Und durch meinen disziplinären Hintergrund habe ich dort den Fokus einmal auf Unternehmen und auch einmal auf der Technikentwicklung. Daneben haben wir Kolleginnen und Kollegen dabei, die zum Beispiel aus dem Journalismus kommen, aus dem juristischen Bereich oder aus dem kommunikationswissenschaftlichen Bereich. Und so wollen wir, sagen wir, aus unterschiedlichen Perspektiven die Entwicklung von Medienunternehmen, insbesondere auch die Digitalisierung, weiter begleiten und praktischen Input geben. Die Zeitschrift ist auch online über das Back-Angebot erreichbar. Wir veranstalten auch zum Beispiel auf den Münchner Medientagen, jedes Jahr ein Panel, wo wir Diskussionen zu aktuellen Themen zusammen im Bayerischen Rundfunk initiieren. Das bringt rein. Also wir versuchen auch ein bisschen diese Diversifikation, obwohl wir natürlich keine Gewinnerzielungsabsicht haben, letztlich dort mit reinzubringen.
Aber auch ohne Gewinnerzielungsabsicht, wie sieht denn Ihre Digitalstrategie bei dem Magazin aus?
Ja, die Strategie heißt letztlich, dass wir froh sind, obwohl es ja ein kleines Medium ist im Allgemeinen, dass wir froh sind, dass wir über unseren Verlag in Hamburg letztlich die Möglichkeit haben, unsere Inhalte über einen Dritten, über die Backgruppe zur Verfügung zu stellen. Also wir haben eine klassische Hybridstrategie. Es gibt weiterhin das Periodikum, was auch weiterhin gelesen wird. Aber wir bieten auch die Inhalte online an. Und das Spezifikum im akademischen Bereich ist, die Zeitschrift richtet sich auch an Praktiker, aber auch an Studierende, dass solche Inhalte in größere Pakete eingespielt werden. Also die Hochschule X, Universität Y abonniert ja nicht einzelne Zeitschriften oder Inhalte von Zeitschriften, Online-Angebote, sondern Pakete von Verlagen. Da sind wir bei einem Paket dabei und deswegen sind wir froh, dass wir auch in der zweiten Zielgruppe, also bei den Studierenden, darüber erreichbar sind. Das sind eigentlich unsere beiden wesentlichen Flöcke, also beide Kanäle zu adressieren. Den zweiten über Pakete. Immer weitere Dinge, die man sich auch bei Zeitschriften vorstellen könnte, machen wir nicht. Es gibt zum Beispiel gerade eine amerikanische Zeitschrift, eine Praktika-Zeitschrift, da habe ich einen Artikel geschrieben und die drehen dann aus dem Artikel heraus einen Film. Das würden wir vielleicht auch gerne machen mit Statements, aber da fehlen uns einfach die Ressourcen.
Was lesen Sie eigentlich privat? Was nutzen Sie für Medienangebote?
Ich selber sage mal für den Informationsbereich, ich bin in München, da nutze ich daraus geprägt BR24, das ist ein öffentlich-rechtliches Angebot, was man sowohl im Radio hat, aber auch über die App und im Fernsehen. Fernsehen nutze ich weniger, aber wenn ich Auto fahre oder sonst Zeit habe, nutze ich das nochmal zur aktuellen Information. Dann ein, zwei Digitalangebote, gerade der FAZ und der Süddeutschen Zeitung. Und was ich schon noch in der Hand halte, jetzt im Informationsbereich, das sind Wirtschaftsperiodika, die jede Woche kommen, wie die Wirtschaftswoche. Im Unterhaltungsbereich bin ich wahrscheinlich relativ typisch. Da nutze ich dann die beiden großen Streaming-Anbieter und noch ein paar ergänzende Mediatheken der öffentlich-rechtlichen.
Sie unterstützen die Branche weiterhin auch privat, das finde ich toll. Vielen Dank für Ihre Zeit heute und bin gespannt, wie unsere Hörerinnen und Hörer darauf reagieren.
Vielen Dank für die Zeit.
Ganz herzlichen Dank.
Danke fürs Gespräch.
Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl abonnieren.